Leonie, wo sind wir hier?
Ganz klar,
am Rande eines Teichs.
Und worüber sprechen wir heute?
Über den Teich.
Wird Sinn machen.
Das wird nicht nur Sinn machen, das macht Sinn.
John? Can you see them too?
Hey, Folge 30 von Ach Johann. Herzlich willkommen, Tamara. Schön, dass du da sitzt.
Danke, danke. Gleichfalls.
Danke für eure Ohren da draußen. Das ist Ach Johann, ein Podcast von Central Arts. Hier geht's um Kunst und Glaube. Im Gespräch machen wir uns auf an die äußeren Ränder von einem Teich. Da, wo sie auf Kultur und Glaube treffen.
Und die Vögel zwitschern.
Und die Vögel zwitschern. Die mit uns also sitzt auch der Dani, unser Produzent, mit in der Runde. Und wir sind Life-Coaches jetzt neu.
The Seven Steps to Massive Success.
Das wäre immer noch mein Vorschlag, dass es so heißt. Aber wir, um ein bisschen tiefer zu stapeln, nennen dir 7 Themen, um die du nicht rumkommst, wenn du kreativ tätig sein willst. Und was hatten wir denn bisher? Wir hatten 2 von diesen 7 Schritten, hatten wir schon.
Ja, erster Schritt, zeig dich, also finde heraus, was dein USP ist, dein Alleinstellungsmerkmal. Zweitens, sei kein Arschloch. Wie kannst du deinen Charakter...
Da wurde das Wort Arschloch ein bisschen inflationär verwendet, ja. Weil wir das sonst eigentlich ja gar nie verwenden.
Heute sind wir jetzt ganz anständig.
Heute schauen wir ein bisschen weg von uns selber und eigentlich auf den Teich. Wir haben es mal so genannt, auf dieses Business, das wir da eigentlich versuchen zu ergründen, darin zu schwimmen als Kreative, als Kunstschaffende. Und wir haben, wie gesagt, unseren Produzenten Dani gut. Er ist nicht nur gut, er ist der Beste. Den haben wir mit in der Runde und der ist für Archiv und Recherche zuständig. Lass mal was hören, was du rausgefunden.
Ja, also wenn du ja erfolgreich sein willst, musst du auch...
Will ich, ganz klar.
Gute Quotes, Zitate raushauen. Das ist unser Podcast ja ein gutes Beispiel. Wir haben immer Zitate, die wir bringen. Wir zitieren sehr regelmäßig. Und ich habe euch Zitate mitgebracht, aber eigentlich solche, die falsch zugeordnet wurden.
Oh.
Und zwar vom Marc-Uwe Kling. Man kennt ihn vielleicht von seinen Büchern wie Känguru-Chroniken oder Kinderbücher oder Quality Land und so. Und er hat sich mal einen Spaß gemacht, ist auch in den Känguru-Büchern mal entstanden, falsch zugeordnete Zitate.
Okay.
Es gibt sogar ein Spiel und eine App und alles so. Und ich habe ein paar von diesen Zitaten mitgebracht. Und die, ja, einfach die bekommen eine neue Bedeutung. Zum Beispiel habe ich hier: Ich denke, also bin ich.
Mutter Teresa.
Till Schweiger.
sollen wir das Original auch immer gleich verraten? Das war René Descartes.
René Descartes, erster Grundsatz seiner Philosophie. Ja, dann hätte ich sonst hier auch noch griffbereit, wenn ihr ihn wissen wollt. Aber es ist fast lustiger, wenn man es dann...
Ja, das stimmt, stimmt.
Also, da hätten wir noch, dann hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat sich mit seinem Schwanz, er hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Johann Wolfgang von Goethe. Oder dann hätten wir noch, und ihr könnt mich, wenn ihr wollt, könnt ihr mich immer wieder mal fragen, wenn ihr ein falsches Zitat braucht. Ich habe hier eine ganze Liste.
Oh, das ist schön.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Benedikt der 16. Danke Marc-Uwe Kling für diese schönen Zitate.
Und danke Dani für tiefgründige Recherche.
Sehr gut. Also, wir schwatzen nicht lange rundherum. Es geht heute um Kohle. Kies, Knete, Zaster, Bares, Heu, Money. Ihr merkt, ich habe einfach Geld und Synonym
gegoogelt,
angegeben.
Wer war's?
Ich habe jetzt aber nicht auf dem Pad. Da können wir Money, 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 wer noch?
Das ist von... Es ist immer schwieriger.
Money, Money, Money,
Beatles.
Okay, also Kunst kostet, das wissen wir alle. Das war schon immer so, ist grundsätzlich auch total okay. Mhm. Nur die Frage.
Wer bezahlt's, ne?
Wer bezahlt's?
Ich nicht. Du?
Nee? Sonst irgendwer hier draußen?
Hände hoch, wir haben deine Hand gesehen. Wir haben deine Hand gesehen.
Also Kulturförderung, kurz Abris, erfolgt in Deutschland und übrigens auch in der Schweiz genauso. Regional, kommunal, Landes-, Bundesebene, also da spiegelt sich die ganze Föderalismuskiste wieder, auch in der Landesverfassung verankert. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen tönt das so: Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu fördern. Also eigentlich alles klar, also zumindest der Auftrag an den Staat ist hier festgehalten.
Joni, du hast auch noch Zahlen. Es gibt überall Töpfe und Töpfchen und also klar, man muss die einfach
Kulturförderung
kennen.
Kulturförderung ist auf jeden Fall mal verankert. Zumindest in unseren Gesellschaften, wo wir zu Hause sind. Du hast auch noch mehr Zahlen zu diesem ganzen Kuchenteichmarkt.
Ja, genau. Also irgendwie versuchen mal diesen Teich zu umreißen, zu skizzieren, weil den muss man kennen, wenn man darin schwimmen will. Und vielleicht ist es einfach mal gut zu wissen, dass der verdammt groß ist. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Aber der Kunstbereich, also die Gesamtleistung dieses volkswirtschaftlichen Bereichs, der war 2020 in Deutschland 95 Milliarden Euro groß, schwer, weit, wie man auch immer dem sagen will. Und das entspricht einem Anteil von 3,1% vom Bruttoinlandprodukt. Und jetzt sind das einfach große Zahlen. Man sagt sie vielleicht einfach, wow. Um es einfach schnell in den Kontext zu setzen, der Kunstkuchen ist damit größer als zum Beispiel Branchen wie die chemische Industrie, die Energieversorger oder sogar die Finanzdienstleister. Man höre und staune. Also
schon gut mal zu wissen, oder?
Voll.
Das ist einfach auch wahnsinnig gesellschaftsrelevant. Ist ja auch ein Learning aus Pandemiejahren,
genau.
Hoffentlich.
Das ist vielleicht noch interessant zu hören, das war 2020, das war das Corona-Jahr und da hat man ja auch gesagt, wir haben diese Stimme auch vertreten, hey, hallo, wo seid ihr, ihr alle, die Kunst unterstützt, weil das ist wichtig, das ist ein großer Bereich. Du hast, glaube ich, da noch was dazu gefunden. Also hat man das denn auch gehört?
Diese ganze Spendengeschichte meinst du? Ja, also es gibt ja Leute, die erforschen Spendenverhalten von Menschen in der Bilanz des Helfens. Das ist so eine Studie der Meinungsforschungsgarde. Wurde herausgefunden, in Deutschland im Jahr 2021 wurden 5,8 Milliarden Euro gespendet. Also das ist eine eindeutige, das höchste Ergebnis überhaupt seit diese Erhebung gemacht wird, irgendwie anfangs 2000er Jahren. Der größte Anteil geht mit über 70% weiterhin an humanitäre Hilfe. Das war wahrscheinlich immer schon so, ist
schon
auch heute noch
sexier,
so.
Ne? Einfach irgendwelchen Bedürftigen Geld zu geben.
Natürlich.
Ja.
Aber auch der ganze Kultursektor hat doch eigentlich einen Zuwachs an Spenden verbuchen können. Also irgendwie nach diesen Corona- und Pandemiejahren wurde schon irgendwie allen klar, dass eben Kunst, Kultur, Schaffen gefördert werden muss und auch die Wichtigkeit darin. Ich finde das eher hoffnungsvolle Zahlen.
Voll. Also die Botschaft ist angekommen, ist wichtig und vielleicht auch gut zu sagen, dass da die Leute auch wirklich was gemacht haben. Ne? Vielleicht haben das nicht alle gespürt. Es wurde aber zumindest im Volumen, es wurde was gespendet und zwar mehr als bisher. Rekordzahlen, glaube ich, oder? Waren es sogar.
Ja, also seit der Fassung eben dieses Radars auf jeden Fall bestes Resultat quasi. Wir haben ja mal so drei Modelle der Finanzierung. Also wir halten unser Wort, heute geht es um Geld.
Ja.
Mega sexy. Drei Finanzierungsmodelle eigentlich so. Total banal, aber man muss sie ja einfach mal benennen und sich überlegen, welche drei, Joni, du hast dir das mal so ein bisschen in eine Struktur gebracht, welche drei Sachen gibt es denn? Was muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt mir das erste Mal Gedanken mache, wie ich das eigentlich anpacken soll?
Ich finde es eigentlich gut, haben wir gerade mit den Spenden angefangen, weil es haftet der Kunst ja immer irgendwie diese romantische Vorstellung an, dass man irgendwie, dass die Kunst die Künstlerin oder den Künstler selber finanzieren kann. Und das ist ja eigentlich eine relativ junge Idee. Das hat in der Geschichte so auch gar nie so funktioniert oder als einziges Merkmal. Das war bestimmt nicht das einzige Merkmal, wie jetzt Kunst überleben konnte. Deshalb glaube ich, ist wirklich wichtig zu hören. Also ja, man kann, das wäre die eine Variante, mit Tickets verkaufen an Tantiemen und Erlösen aus Verkäufen, kann man sich selber eigentlich über Wasser halten. Als
Selbstfinanzierung quasi.
Genau, erwirtschaftete Einnahmen. Dann gibt es die staatliche Förderung. Wir werden noch sehen, dass die eigentlich schon ziemlich weit zurückgeht. Also da geht es Einerseits um indirekte Förderungen, weil man zum Beispiel die Mehrwertsteuersätze für Kunstschaffende tiefer sind oder man die von den Steuern absetzen kann zum Beispiel. Oder eben Kunstschaffende, die direkt aus irgendwelchen Töpfen unterstützt werden können. Mhm. Und dann gibt es noch die private Förderung. Also irgendwelche Leute, Mäzenen, die gerne als Privatperson oder als Unternehmen Kunstschaffende unterstützen. Das wäre dann die private Förderung. Erwirtschaften, staatliche Förderung, private Förderung, das wär's. So, mal grob zusammengefasst.
Stehen die einfach neutral nebeneinander, diese drei Modelle? Gibt's, was mir als erstes durch den Kopf geht, du hast jetzt gesagt, okay, man soll jetzt nicht die Selbstfinanzierung so romantisieren, habe ich verstanden. Also keine Berührungsängste mit den anderen Modellen.
Ja.
Eine Frage hätte ich zur privaten Förderung. Besteht nicht eine Gefahr darin, wenn ich von jemandem finanziert werde, dass meine künstlerische Freiheit irgendwie eingeschränkt ist? Also wenn jemand mich bezahlt fürs Kreativsein, ist da nicht eine Gefahr drin, dass ich dann irgendwie meine Sachen verzwecken muss oder nicht mehr frei bin oder die Qualität in irgendeiner Art und Weise darunter leidet? Siehst du da gar keinen Punkt drin?
Einen kleinen, einen sehr kleinen. Also natürlich sind diejenigen, die sich selber finanzieren können, natürlich immer wahnsinnig stolz drauf, weil die sagen, ich bin unabhängig. Aber wenn man so ein bisschen auf die ganze Szene guckt, muss man sagen, da wird so viel unterstützt und da wird von staatlicher Seite können genauso Bedingungen gestellt werden, wie jetzt eigentlich von einem Unternehmen oder einer Privatperson. Aber ich würde es anders angucken. Also es muss nicht irgendwie ein Diktat sein, wenn man von jemandem unterstützt wird. Im Gegenteil, die Erfahrung zeigt eher, dass eigentlich Unterstützung gerade von Privaten eigentlich dir Möglichkeiten gibt, dir Freiheiten gibt. Also ich würde eher sagen, es muss sich nicht ausschließen. Also dass sich jetzt Kunst und Kommerz da irgendwie miteinander vermischt werden.
Unbedingt. Gerade weil es dich ja auch freisetzt. Also man könnte es ja positiv betrachten. Absolut. Wenn ich mich darum nicht kümmern muss, weil ich irgendwo gefördert werde, kann ich mich in dieser Zeitspanne auch wirklich dem Kreativen widmen, oder?
Genau.
Also es hat ja auch sehr, sehr freisetzende Komponenten.
Ich würde es mal so sagen, man muss einfach die Bedingungen gut klären und man muss auch die richtigen Töpfe finden, gerade wenn man sich von jemand anderem fördern lässt. Aber das ist schon sehr frei eigentlich. Mhm. Also bei uns zum Beispiel Central Arts, da können wir uns ja in die Karten blicken lassen, bei uns geht es immer um Kunst und es geht auch um Glaube. Also wir müssen bestimmt nicht irgendwo an einen Fördertopf versuchen ranzukommen, wo die Leute sagen, wir möchten Religion, Spiritualität, das möchten wir draußen haben. Ja. Da bekommen wir keine Kohle, aber es gibt andere, die sagen, ja, ist okay für uns. Und dann ist man eben natürlich frei, dann damit zu machen, was man möchte von dieser Unterstützung. Ich finde es auch interessant, staatliche Förderung ist eher ein europäisches Ding. Private Förderung ist eher amerikanisch oder nicht europäisch. Das kann man eigentlich so weit sagen. Also es werden zum Beispiel in den USA keine Anreize geschaffen für, Fördertöpfe jetzt groß vom Staat jetzt irgendwie anzuzapfen, sondern da wird eher privat unterstützt.
Ist aber ein Riesending eigentlich, oder?
Ja, voll. Ja. Und man muss auch sagen, Amerika und nicht nur in der Musik, sondern eigentlich in praktisch allen Kunstsparten dominiert natürlich den Kunstmarkt weltweit zusammen mit China. Ich würde sogar sagen, also man könnte sagen, die private Förderung ist erfolgreicher als die staatliche, wenn man eigentlich so das Volumen jetzt im ganzen Markt sich anguckt.
Global ansehen würde.
Also wahrscheinlich jemand, der jetzt staatlich fördert, der irgendwie ein Kunsthistoriker würde sagen, ja, wir sind natürlich, wir haben das studiert, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir sind eingesetzt vom Staat, um eine gewisse Qualitätssicherung irgendwie festzustellen. Das heißt, das sollte eigentlich die bessere Kunst sein oder die erfolgreichere Kunst, ist überhaupt nicht so. Also die private Förderung ist, was zumindest Stand heute angeht, ist erfolgreicher. Oder wir können einfach sagen, es kommt überhaupt nicht drauf an. Find doch einfach den Topf, den du brauchst, damit du deine Kunst machen kannst. Du wirst in Europa tendenziell eher staatlich gefördert und in den USA oder im Rest der Welt eher privat.
Okay, so. Also ich würde sagen, man kann schon festhalten, dass freiwillige Förderung von Kunst nach wie vor marktbestimmend ist.
Ja.
Das höre ich bei dir raus.
Voll. Ist wirklich Faktor Nummer 1.
Ist ein Ding in der Gegenwart, war aber auch immer schon so. Also das finde ich schon wichtig, ist keine neue Erfindung, oder? Also ein Blick zurück, beispielsweise nach Florenz, da gibt es ja diese Familie Medici, eine Familie, also eine Dynastie natürlich, das ist jetzt nicht Mutter, Vater, zwei Kinder, sondern eine ganze Dynastie, hat ja im 15. Jahrhundert die gesamte Kunst eigentlich der Renaissance ermöglicht. Ja. Also die ganzen Names, Da Vinci, Michelangelo, Raphael, alle die hätte es nicht gegeben ohne die Förderung einer Familie, oder? Schon krass. Mhm. Also dass das ganze System dort war eigentlich purer Ausdruck von dem, was du jetzt private Förderung oder freiwillige Förderung genannt hast, oder? Mhm. Also ein tolles Beispiel ja auch in der Geschichte, dass dieses Modell funktionieren kann und Kreative und Künstler hervorbringt, die dann in der Freiheit das gemacht haben, was sie wollten.
Absolut. Und ich glaube eben, uns ist es jetzt wichtig, diesen Punkt wirklich, also den wollen wir wirklich machen, weil immer das schon noch in den Köpfen herumgeistert. Ich muss irgendwie selber für mich gucken, ich muss das selber hinbekommen, ich muss mit meinen eigenen Klicks und meinen eigenen verkauften Bildern und Büchern und so weiter mich finanzieren können. Wenn es für die so aufgeht, okay, schön für dich, aber das ist nicht der Normalfall und so muss es auch nicht sein. Also Mäzenatentum war immer schon und ist heute ein Riesending. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass du, um erfolgreiche Kunst zu betreiben, ein bisschen mehr Konzepte schreiben solltest, Fördertöpfe anschreiben solltest, nachfragen solltest, ob dich jemand mit einer Spende unterstützen will, einfach weil es immer schon so war und weil es einfach ganz okay ist, weil es nicht anders geht.
Ja,
so,
ja,
deshalb wichtig, eben du hast jetzt die Medicis angesprochen. Heute wären es die Warren Buffetts und die Bill Gates dieser Welt mit ihrer Initiative The Giving Pledge zum Beispiel. Also es wird heute, wären ganz, ganz viele Milliarden da, die einfach nur so herumliegen und die man auch in die Kunst stecken könnte, was ich persönlich jetzt zum Beispiel gut fände. Also man muss den Leuten vielleicht ein bisschen auch Anreiz geben, sich verkaufen. Und gucken, dass Kohle zu einem rüberkommt.
Ja. Also sich auch verkaufen können natürlich. Aber damit tun sich natürlich viele Kreative ja auch schwer. Also was ich noch spannend fand, Unterschied zwischen Sponsoring und Mäzenatentum, was du jetzt angesprochen hast, finde ich schon noch wichtig. Also mein Vorbehalt vorher, ist man dann immer noch frei. Ein Mäzen ist ja uneigennützig. Also der hängt keine eigenen wirtschaftlichen Interessen an die Förderung. Also das finde ich ein wichtiger Unterschied, zu sagen, okay, ein Mäzen sagt wirklich, ich unterstütze diese Kunst. Mhm. Oft wollen sie ja auch ungenannt bleiben. Davon gibt es ja viele, die sagen, das fördere ich, aber da hängen keine eigenen wirtschaftlichen Interessen dran. Im Gegensatz zu plumpem Sponsoring, wo ja eigentlich
die wollen ganz bestimmt.
Genau, immer eine Win-Win-Sache ist. Das finde ich schon einen Unterschied.
Ja,
genau.
Absolut.
Okay, also wollen wir das mal ganz konkret durchspielen an einer Biografie, wie das war und Brücken schlagen zur Gegenwart?
Ja, voll.
Dieser Podcast heißt ja Ach, Johann. Dem müssen wir immer mal wieder gerecht werden. Wie wir wissen, hat der Joni ein Faible für den Johann Sebastian Bach.
Ja, der hat es mir angetan, der Typ.
Bitte, tauch mal ein und schlag
ein paar
Brücken.
Eckdaten. Und eben, wir können sie immer direkt auch in die heutige Zeit übersetzen. Ich finde es mal wichtig zu wissen, eben Bach gilt als Genie. Und jetzt eben kommt dann vielleicht immer so die Idee, ach, das bestimmt der hat einfach Werke geschrieben und die haben den dann finanziert. Das ist natürlich einfach Quatsch. Das stimmt nicht. Also er wurde 1685 geboren als Sohn eines Stadtpfeifers. Die Stadtpfeifer waren für die musikalische Ausgestaltung von Festlichkeiten verantwortlich in der Stadt und die hatten oft dann Gesellen angestellt, Lehrburschen und die haben denen eigentlich das Spiel auf allen möglichen Instrumenten gelernt. Also so ist der Bach aufgewachsen.
Gute Voraussetzungen.
Genau.
Ne? Also schon mal hineingeboren.
Man könnte auch sagen, der hat bei seinem Vater und später dann bei seinem Bruder eigentlich eine Berufslehre gemacht. Das wäre wie wenn du heute in den Instrumentalunterricht gehst oder in den Gesangsunterricht. Da kannst du dein Rüstzeug lernen. Ne? Mhm. Und dann irgendwie so bis 1702 da wäre er dann 17 Jahre alt gewesen, hat er die Schulbildung abgeschlossen und dann hört man mal ein Jahr lang nichts von dem. Ich glaube, der hatte da einfach keine Kohle, hat wahrscheinlich irgendwo, man vermutet, er hat bei seiner Schwester gewohnt. Mhm. Der taucht dann 17.3, mit 18 taucht er auf, weil er sich an eine Organistenstelle beworben hat und der ist da nicht rangekommen. So, dann 17.03 auch Vorspiel in Arnstadt als Organist und dann hat er da eigentlich eine Anstellung, ganz gewöhnlich eine Anstellung bekommen für 50 Gulden. Für Kost und Logis war er da angestellt, eigentlich nur für das Orgelspiel und dann später auch noch ein bisschen Chorarbeit. So.
Klassische Anstellung und Lohnarbeit.
Genau, bei einer Kirche. Und dann hat er sich ein bisschen in Orgelrenovierungen reingearbeitet und reist in diesem Zusammenhang 1708 nach Weimar. Und dort hat er dann auf der Orgel, die er da repariert hat, vor dem Herzog Wilhelm Ernst vorgespielt. Und der fand ihn so toll, der hat ihn dann als Konzertmeister eingestellt. Und da hat er dann schon 250 Gulden verdient, also fünfmal so viel. Der hat sich, also wenn wir von Kohle sprechen, er hat sich natürlich immer von Kohle auch leiten lassen. Was ich noch mega witzig finde.
Also der wurde entdeckt oder was? So ein bisschen so?
Ja, voll. Hat vorgespielt, wie man trifft sich so, der hatte einen Gig. Der Gig war erfolgreich. Und dann war jemand eben dieser Wilhelm Ernst, der hatte einen Hof so in Weimar und da wurde er dann als Konzertmeister eingestellt. Hat eigentlich dann einen Labelvertrag bekommen für
auf dem Hof
da für 250 Gulden. Dann übrigens mit den Labels ist es ja immer ein bisschen schwierig. Nächste Station finde ich mega geil. Der ist irgendwann nach Köthen dann gegangen und der Übergang, das fand ich auch noch gut, der ist ein bisschen holprig verlaufen, weil der hat da auch für, ich glaube, es war eine Hochzeit, die er gespielt hat, wieder ein Gig und der hat da den Fürsten Leopold von Anhalt Köthen hat er kennengelernt, ein sehr musikaffiner Typ, der hat selber auch Instrumente gespielt und der wollte ihn einstellen. Und dann hat er in Köthen bereits 1717 den Vertrag unterschrieben, ohne in Weimar ordnungsmäßig gekündigt zu haben. Und das fand natürlich dann der Hof in Weimar ziemlich unnice.
Okay.
Und er wurde da...
kann ich noch verstehen, ja.
Er wurde in Ungnade entlassen. Das heißt, er hat eigentlich beim einen Label eigentlich Vertragsbruch begangen und ist dann so nach Köthen gekommen.
Einfach, weil der Deal in Köthen besser war.
Genau. Und dann der Fürst Leopold war sein Fan. Das wäre jetzt so ein Mäzen, oder? Ja. Der hat ihn eigentlich finanziert und es war zwar eine Festanstellung und seine Aufgabe war dann ihm zu Festlichkeiten oder regelmäßig einfach Werke zu schreiben. Und dann ist irgendwann bei diesem Leopold das Interesse ein bisschen verloren gegangen. Das ist natürlich die Gefahr bei privaten Unterstützern.
Wenn dein Mäzen plötzlich nicht mehr Fan ist von dir und das Geld einstellt.
Genau. Und man munkelt, es war eigentlich gar nicht der Leopold selber, sondern eine Frau, die er geheiratet hat.
Da
Friederike Henriette von Anhalt-Bernburg, die fand das Gedöns damit, das musikalische Zeugs damit dem Bach nicht so spannend. Und dann hat er sich dann entschlossen, eigentlich weiterzuziehen und hat sich dann zunächst in Hamburg und in Leipzig, eigentlich bei der Stadt hat er sich da beworben. Das waren dann auch wieder, ich meine eben, was hat da den Ausschlag gemacht? Er hat sich eigentlich gewünscht, dass gerade seine Kinder eine bessere Schulbildung bekommen als jetzt in Köthen da auf dem Hof und hat gedacht, so großes, eine große Metropole, großes Zentrum kulturelles, da möchte ich hin, da werden meine Kinder besser gefördert und ich bekomme einen guten Job. Und dann
eigentlich immer versucht, das Maximum rauszuholen für sich absolut. Und seine Liebsten, oder?
Absolut. Und aus all diesen Briefen, Bach mit seinen Höfen oder den Kirchen, wo er angestellt war, ging es immer um Kohle. Das finde ich schon noch spannend. Dann letzte Station Leipzig war er übrigens dritte Wahl. Er hat vorgespielt.
Super Story.
Für die Stelle des Thomas Kantors. Und da wurde eigentlich zunächst Philipp Telemann gewählt. Der hat dann aber nicht zugesagt, weil er in Hamburg eine Gehaltserhöhung bekam. Also das Label in Hamburg hat gesagt, nee, also wir geben dir mehr, du gehst nicht nach Leipzig. Und dann beim zweiten Vorspiel wurde der Graupner gewählt. Der ist dann aber nicht angetreten, weil er von seinem Label nicht frei
gestellt wurde.
Geil,
dann rutschte
oder?
Bach nach als dritte Wahl.
Als dritte Wahl und ist dann bis zu seinem Tod, ja, 17:50 ist er da in Leipzig gewesen, hat, glaube ich, ja, jeden Sonntag oder jeden vierten Sonntag, irgendwie sowas, hat er eine Messe gestalten müssen, hat da Werke geschrieben. Krass, oder? So läuft's.
Also auch die ganz Großen waren nicht gefeit vor ständigem Hustle, oder?
Und absolut.
Sich bewerben, sich anbieten, eine Lösung finden, dann ändert sich's wieder. Also das höre ich auch raus, oder? Immer, also Geld ist immer ein Thema. Ich muss mich ja und meine Familie irgendwie durchbringen. Voll. Ich muss meine Kunst irgendwo umsetzen können.
Genau.
Abhängigkeiten auch von Einzelnen.
Es ist ein ständiges Evaluieren. Was bringt mir jetzt im Moment gerade mehr? Wo komme ich weiter? Eben wenn du Familie hast, auch da musst du drauf gucken. Wie kannst du schauen, dass deine Familie gut irgendwie über die Runden kommt. Was ist jetzt der nächstgrößere Schritt? Wo hast du, vielleicht hast du auch an einem Ort nicht mehr Kohle, dafür mehr Aufmerksamkeit oder es ist eine pulsierende Stadt, was auch immer, es sind dieselben Überlegungen. Früher schon und bis ins Heute. Das gehört dazu, also wir sagen es aus diesem Grund. Also hör auf, dich zu beklagen. Also wenn dir diese Art von Business eh nicht zusagt, dann bist du vielleicht auch am falschen Ort in der Kunst. Es ist ein Business, wie jedes andere auch. Man muss es ein bisschen kennenlernen und ja, es ist unfair, so wie andere Businesses auch, könnte man vielleicht sagen.
Manchmal gehört man einfach zu einem Verlieren und manchmal gewinnt man irgendwo, so meinst du?
Genau, ist einfach kein Ponyhof. Also, und es geht um Verträge und man muss Paragraphen berücksichtigen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben den Punkt gemacht.
Ja, okay, also danke für den Blick zurück bis zu Bach. Blick in die Gegenwart oder auch in die Zukunft sogar. Wie sieht es denn aktuell aus? Also ich nenne mal zwei Dinge, die ich so beobachte. Ich habe vor einer Weile schon das Buch gelesen von Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute. Judith Holofernes, ehemalige Frontfrau von Wir sind Helden, jetzt schon seit einer Weile solo unterwegs. Die hat eine interessante Theorie aufgestellt in ihrem Buch, was ich spannend fand, wo sie eigentlich sagt, die ganzen Likes und Fans, die du irgendwo hast durch Thumbs-Ups auf Social Media, die nützen dir gar nichts. Mhm. Was du brauchst, sind eigentlich 1000 Supporter. Also 1000 Leute, die sagen, ich finde dich spitze, ich finde deine Musik toll und ich gebe auch was dafür. Also das ist ja der springende Punkt. Und davon kannst du eigentlich ein erfolgreiches musikalisches Business aufziehen. Also, aber du brauchst
schon noch nice,
1000 oder? Leute, ja, die es wirklich ernst meinen und das eben nicht mit Flämmchen und Herzchen, sondern mit Cash ausdrücken. Was ich spannend fand.
Das könnten zum Beispiel Leute sein, die, vielleicht bringst du einen Großteil davon schon in deiner Region, in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis irgendwie zusammen.
Wer sind diese 1000? Ja. Oder stellt sich ja dann die Frage, und woher kriegst du diese 1000? Patreon und Co. Also diese, das zeichnet sich ab, diese Tendenz aktuell oder auch in Zukunft von Crowdfundings und so weiter. Da kennen wir uns ja eigentlich auch ganz gut aus. Was sind deine Erfahrungen?
Eben, ich möchte das einfach immer wieder betonen. Mäzenatentum ist nichts Schlimmes. Es ist auch nicht irgendwie was Marktverzerrendes oder ermöglicht nicht irgendwie echte Kunst. Es sind alles Falschannahmen. Also eine große Masse in der Kunst braucht diese Unterstützung von außen. Und wir machen das mit Central Arts genau gleich. Wir gehen Stiftungen an, wir ackern Stiftungszwecke durch. Das lohnt sich vielleicht auch mal. Also man kann es gibt Auszüge, wo man alle Stiftungen im Bundesland, im gesamten Land irgendwie sich angucken kann und deren Stiftungszwecke auch einsehen kann. Und wenn man da eigentlich passendes Gegenüber findet oder sich durchfragt, dann eröffnen sich einem Töpfe. Und genauso machen wir das. Das ist eine unserer Einnahmequellen. Wir gehen zu Stiftungen. Dann haben wir Crowds, die uns unterstützen. Ich finde es, eben wenn du sagst, so ein bisschen in die Zukunft gucken, ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln. Als wir vor 10 Jahren bin ich zu Campus für Christus gegangen, so als Musik Missionar, was auch immer, wie man den sagen will, und habe dann da Central Arts gegründet. Und da haben mich ein paar Leute dann schon ein bisschen belächelt mit diesem Spendersystem und so. Guck mal, wo wir 10 Jahre später
Landen. Heute machen sie alle ihre Crowdfundings für ihre Alben.
Genau, Spotify hat den Markt komplett kaputt gemacht.
Ja. Geht ja nicht mehr geht anders.
Geht nicht mehr anders. Alle merken jetzt plötzlich, ach, das mit den Spenden ist eigentlich ja noch recht ehrlich und da braucht es Überzeugung und ist gar nicht so schlecht. Tada, ja, here we are. Es hat sich über all diese Zeit nie geändert und es ist auch ganz okay. Mhm. Ich muss dann manchmal ein bisschen schmunzeln und freue mich, dass andere zur selben Schluss gekommen sind. Was ich noch, auch eine Geschichte, die mir sehr nachgegangen ist, ich bin ein großer Snarky Puppy Fan, ist einer meiner Lieblingsbands und ich habe mal eine Masterclass mit Michael Leake besucht in Zürich, das war vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, 2020, kurz vor Corona. Gegründet wurde die Band 2004, das heißt, die haben 15 Jahre, da waren die als Band schon unterwegs und er hat uns da erzählt, dass sie im ersten Jahr nun schuldenfrei sind. Die haben allesamt, das sind etwa 12, 14, 15 Leute, die in dieser Band, in dieser Community, Anfangs-Community drin waren, haben allesamt einen Kredit aufgenommen und haben den über 15 Jahre abbezahlt.
Crazy. Also, du musst einfach schauen, dass du dich nicht zerschreitest.
Genau, in der Zeit haben andere Bands dreimal neu angefangen. So funktioniert es dann natürlich nicht. Aber ich finde, das ist ein Commitment.
Ja.
Also die Frage, die sich mir stellt, die ich dir, wenn du zuhörst, stellen würde, was ist dein Businessmodell? Du musst es definieren. Es ist mir eigentlich wurscht, ob du auf Eigenfinanzierung, Fremdfinanzierung, Refinanzierung, Förderung, Mäzenatentum, was auch immer gehst. Der Punkt ist, wie jedes andere Unternehmen auch, als freischaffender Künstler, Künstlerin oder auch als Hobbykünstlerin darfst du das genauso machen. Mach einen Businessplan. Stell für dich zusammen, wo kommt was rein, wo geht was raus, wie möchtest du es investieren. Das hilft.
Unbedingt. Zum Schluss bleibt mir trotzdem noch diese Frage, also du weißt ja, Zahlen sind nicht so meins.
Meins ja auch nicht, voll nicht.
Geht's wirklich nur um Cash? Oder gibt es da noch so ein paar andere Faktoren? Wir haben sie einmal schon angedeutet oder auch bei Bachs Biografie eigentlich. Ja, es geht um Cash immer, immer wieder.
Ja.
Aber geht es nur um Cash oder was sind da noch so, welche anderen Faktoren, um das noch abzurunden und nicht nur über Geld zu sprechen, spielen denn eine Rolle in dieser Frage von Markt und Business?
Ja, ich könnte da zur selben Masterclass eigentlich zurückkommen von Michael Leake. Ich habe es bei ihm nicht zum ersten Mal gehört, aber es wurde mir in Erinnerung gerufen. Er hat drei Punkte aufgeschrieben, ein Dreieck bestehend aus Growth, Money and Friendship. Und er hat immer gesagt, also Wachstum, musikalisches Wachstum, Geld oder Freundschaften, Beziehungen, die wichtig sind. Das ist sein Dreieck, wie er entscheidet. Er sagt, wenn bei einem Gig alle drei Punkte gegeben sind. Also du wächst musikalisch, es kommt Geld rein und du hast eine gute Zeit. Bleib unbedingt auf
dann
dem
mach's.
Geld. Mach's einfach. Wenn nur zwei davon gegeben sind, Growth und Money, aber sind nicht deine Freunde, mach's trotzdem. Wenn es Money und Freunde sind, aber du lernst dabei nichts, mach es trotzdem. Und wenn du musikalisch wächst und eine gute Zeit hast, aber es kommt kein Geld rein, dann mach's doch auch. Also es spricht nichts dagegen, wenn die Mehrzahl dieser drei Punkte gegeben ist, einfach auf dem Gig zu bleiben. Punkt. Wenn
aber nur ein Punkt oder keiner davon, dann wird es schwierig, oder?
Dann wird es schwierig. Dann lerne Nein zu sagen.
Erinnert mich an eine Antwort, die mir Uso gegeben hat kürzlich. Ursula Bachmann, eine Jazzpianistin und Musikerin, Sängerin in der Schweiz. Ich habe sie gefragt, wie entscheidest du, so in einem Kurzinterview, wie entscheidest du, welche Dinge du machst, jetzt im Hinblick auf deine Karriere? Mhm. Und das ist eigentlich eine Umsetzung von dem, was du jetzt modellartig skizziert hast. Sie hat gesagt, sie fragt sich eigentlich immer, wenn eine Anfrage kommt oder eine Entscheidung, Business-Entscheidung, fragt sie sich immer, löst die Anfrage Freude oder Druck aus? Oder wenn sie einfach Freude auslöst, hell yeah ist da so ein Triggerwort, oder? Dann mach's einfach, ist ja klar. Wenn es Druck auslöst, dann sagt sie nicht einfach nein, sondern dann zwingt sie sich eigentlich genauer hinzuhören. Also wirklich nochmal kritisch mit sich selbst zu sein und zu überlegen, weshalb würde ich das jetzt lieber nicht machen oder löst es Druck aus? Mhm. Ist es wirklich nicht mein Ding? Oder eben analytisch dieses Modell, oder? Also es sind einfach zu wenig Punkte gegeben. Muss ich wirklich absagen? Oder ist mein Widerstand auch vielleicht, weil das eine Challenge wäre oder ich das Gefühl habe, ich wäre da echt herausgefordert oder Fragen, wie passt es in meine Agenda oder was wäre der Benefit sozial vielleicht? Also dann wirklich mal zu sehen, okay, wenn es kein Geld bringt, habe ich trotzdem einen anderen Benefit, der aber wichtig wäre jetzt, genauer analytisch hinzusehen und so hinzuspüren auch. Und das fand ich noch ganz, ganz gut, weil sie sagt auch, das ist anstrengend und absolut aufwendig.
Ja, klar.
Das ist aufwendig, oder? Dieses sich überlegen und hinhören, aber es lohnt sich, weil schlussendlich geht es dann nur so auf unterm Strich.
Absolut. Ja, wir biegen, glaube ich, auf die Zielgeraden ein. Business.
Was muss noch gesagt werden?
Ich würde es jetzt nicht als Neuentdeckung bezeichnen, aber vielleicht so gerade die Jungen haben das wiederentdeckt, glaube ich, das Co. Es geht um Kollaboration, es geht um Kollektive. Also ich beobachte, dass in diesem Business eigentlich Leute sich eher durchgesetzt haben oder auch glücklich sind, nicht so einsam sind, die es schaffen, mit anderen Co zu worken, zusammenzuarbeiten, auf richtiges Deutsch. Oder im Co-Writing, gerade was Musik anbelangt, aber vielleicht auch einfach sonst Austausch mit anderen, gemeinsames Gestalten, Kollaboration, würde ich mit dem sagen. Das ist wieder en vogue. Ich finde es cool. Also hat es immer schon gegeben und ist wichtig.
Unbedingt.
Gibt einfach mehrere Perspektiven auf dieselben Dinge und macht dich und andere um dich herum besser.
Und das ganze Ding wirklich zu umarmen, das höre ich jetzt von dir, oder? Bottom line, also diese Vorstellung vom Dichter, der unabhängig und frei von allem irgendwo an seiner Schreibmaschine sitzt, oder die Singer-Songwriterin, die irgendwo in der hübschen Altbauwohnung ihre Songs schreibt und das Geld fliegt vom Himmel, ist einfach romantische Kacke, oder? Also es ist ein Business und das muss man ja auch mögen.
Genau. Und man kann auf der anderen Seite sagen, auch wenn du alle Hausaufgaben gemacht hast, kann es dennoch sein, dass es für dich nicht aufgeht. Das Leben ist manchmal einfach brutal. Wenigstens könnte man ja sagen, hast du eine Tätigkeit ausgeübt, die dir was gegeben hat. Auch wenn es vielleicht wirtschaftlich nicht funktioniert hat, auch das ist ja in der Kunst möglich. Mhm. Und das finde ich was Schönes. Ich glaube, wir sollten wirklich, wenn wir es in diesem Business machen wollen, schaffen wollen, das heißt für uns einfach irgendwie über dem Wasser bleiben wollen, sollten wir es nicht als einen zusätzlichen Orga-Stress anschauen. Also die aus meiner Sicht eher glücklichen Leute oder erfolgreichen Leute schauen das Ganze nicht als etwas, was daneben, neben der Kunst, was eigentlich wichtig ist, einfach noch stresst. Weil solange du das als das anschaust, dann gibst du eigentlich nicht dem eine Chance, dass es einfach zu deiner Kunst dazugehört. Ne? Und das wäre ja eigentlich wichtig. Also ich würde es eigentlich als Beweis sehen, all diese Konzepte zu schreiben und Spenden reinzuholen und Bücher, Bilder, Musik zu verkaufen, all das Zeug würde ich eigentlich als Beweis anschauen, dass du an was Richtigem dran bist, anstatt als zusätzlichen Stress, der halt auch noch da irgendwo dir im Nacken sitzt, oder?
Mhm. Weil es ein ernstzunehmendes Ding ist und nicht nur ein Hobby.
Voll. Also wenn wir wollen, dass wir kommen noch vielleicht aus einer Generation, wo die Eltern gesagt haben, also mir wurde das zumindest gesagt, mach doch zuerst noch was Richtiges, bevor du in die Kunst gehst. Und das überhaupt nicht böswillig, sondern aus einer gewissen Fürsorge auch. Aber wenn wir wollen, dass es jetzt und in Zukunft nicht heißt, bei Kindern oder Leuten, die in die Kunst gehen wollen, ach nö, mach doch zuerst was Richtiges. Wenn wir da hinarbeiten wollen, dann sollten wir auch das ganze Zeug, dann sollten wir auch das Business umarmen, weil es so ein Beweis dafür ist, dass wir an einem richtigen, anständigen Job dran sind. So.
So.
Wie wir dann bei dem Ganzen gesund bleiben, gucken wir in der nächsten Folge.
Nicht ausbrennen und erschöpft irgendwo in der Ecke liegen.
Ja, wird sehr wahrscheinlich ja passieren.
Deshalb die nächste Folge.
Aber das ist ja wirklich, das ist eine andere Geschichte.
Ja. Schritt 4.
Und dann wirst du es schaffen. Ich sag's einmal mehr hier als Life-Coach. Diese 7 Schritte musst du beherrschen. Dann wird sich massiver Erfolg in deinem Leben, in deinem ganzen Umfeld manifestieren.
Do it now.
Tschüss.
Tschüss.